Footballerei.
Ich hab da was für euch. Manege frei. NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet. NFL Boulevard. Hereinspaziert zu einer neuen Vorstellung von Kutsches Football-Zirkus NFL Boulevard. Hier erwartet dich alles, was das bunte Treiben der NFL, die beste Soap-Opera der Welt, ausmacht. Der ganze Zirkus drumherum. Ich bin Kutsche und verteile in der Manege das Popcorn an dich. Cool, dass du dabei bist. Mach's dir bequem. Ich erzähle dir mit abwechselnden Gästen schöne Geschichten. Das hier erwartet dich heute. Die Boulevard-News der Woche. Der Content-Tipp der Woche, der sich diesmal um CTE dreht. Die NFL-Boulevard-Rubrik, diesmal mit Colin Kaepernick. Die Kutsche-Trifft-Rubrik, diesmal mit Martin Sievert, der aus Holz einzigartige NFL-Kunststücke erschafft. Und wie immer zum Abschluss der NFL-Flachwitz-Freitag. Lachen ist schließlich gesund. Und damit Manege frei und viel Spaß bei der Vorstellung.
Die News der Woche. Was für ein Zirkus.
Die Boulevard-News der Woche.
Die Soap-Opera NFL. Auch in den vergangenen Tagen haben die Hauptdarsteller wieder sehr unterschiedliche Geschichten erlebt. Beginnen wir mit Zach Wilson. Der Quarterback, der 2021 als Second Overall Pick von den New York Jets gedraftet wurde, sich bislang aber nie nachhaltig in der NFL durchsetzen konnte und mittlerweile Backup von Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins ist, hat geheiratet. Herzlichen Glückwunsch! Der 25-Jährige gab ein Jahr nach der Verlobung seiner Freundin Nicolette Delano in New York das Jawort in der St. Patrick's Cathedral in Manhattan. Unter den Gästen waren unter anderem auch Bo Nix und Jared Stidham, mit denen Zach Wilson vergangene Saison bei den Denver Broncos das Spielmacher-Trio bildete. Für jede Menge Verwunderung hat Trevon Diggs gesorgt, der Cornerback der Dallas Cowboys und jüngere Bruder von NFL-Wide-Receiver-Star Stephon Diggs, verriet in einem Interview, dass er bereits 7 Kinder habe von, und jetzt haltet dich fest, 7 unterschiedlichen Frauen. Und das im zarten Alter von 26. Wie wäre es denn mal mit Verhütung? Oder ist es vielleicht pure Absicht? Schließlich trägt Trevon Diggs bei den Cowboys die Trikotnummer 7. Und selbstverständlich gab es auch wieder eine Verhaftung. Diesmal ist Diomodor Leonard von den San Francisco 49ers mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der Cornerback war mit ein paar Kumpels unterwegs, als die Gruppe in eine Polizeikontrolle geriet, bei der eine Waffe im Auto gefunden wurde und die Beamten nach dem Autoschlüssel baten, soll Leonard versucht haben, diese verschwinden zu lassen. Zack, klickten die Handschellen und der NFL-Star verbrachte eine Nacht im Gefängnis. In den nächsten Wochen muss er sich nun vor Gericht verantworten. Schwere Vorwürfe stehen auch gegen Maxwell Hairston im Raum. Der Cornerback der Buffalo Bills, dieses Jahr in der ersten Runde gedraftet, droht eine Zivilklage wegen sexueller Nötigung. Eine Frau wirft ihm vor, sie im Jahr 2021 an der University of Kentucky gewaltsam entkleidet und sexuell angegriffen zu haben. Die Bills sind noch entspannt. General Manager Brandon Bean hatte bereits im April betont, man habe den Fall genau untersucht. Hairston sei ein, Zitat, tadelloser junger Mann. Es gebe keine belastenden Hinweise. Hoffentlich bleibt das so. Der Tipp der Woche. Den hat diesmal wieder Tristan Seid für euch. Schauspieler, großer NFL-Fan und bald auch mit seinem eigenen Podcast-Format hier in der Footballerei. Stay tuned und sei gespannt. Nun aber geht's erstmal um einen Account auf Instagram. Bitte, Tristan.
Sagt euch der Name Chris Nowinski was? Chris Nowinski war ein College-Football-Spieler der Harvard Crimson und späterer Wrestler der WWE. Dort verletzte er sich eines Tages so schwer, dass er 3 Jahre lang Kopfschmerzen hatte und anschließend Neurowissenschaften studiert hat, um überhaupt zu verstehen, was da bei ihm passiert ist. Er gründete die Concussion Foundation und das ist mein Instagram-Social-Media-Tipp diese Woche. Die Concussion Foundation kümmert sich um die Aufklärung, Prävention und Erforschung von Hirnverletzungen im Sport. Also Gehirnerschütterungen, aber auch CTE, die chronisch-traumatische Enzephalopathie, die ja viele Footballspieler, Boxer und andere Kontaktsportler betrifft. Es geht darum, Gehirnerschütterungen zu erkennen, zu behandeln, zu vermeiden, den Kopf rauszunehmen beim Tackeln und um viele andere Themen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und hat einfach mehr mit Football zu tun, als uns allen irgendwie lieb ist.
Vielen Dank, Tristan. Wenn auch du auf eine besondere Social-Media-Seite gestoßen bist, die viele andere ebenfalls interessieren könnte, schick sie mir gern zu. Entweder bei Instagram oder X, mein Handle dort ist jeweils kutsche22, oder schreib mir eine E-Mail an kutsche@footballerei.de. Kutsche schreibt sich K-U-C-Z-E. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ich hab da was für euch. Manege frei, NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet, NFL Boulevard. Heute ist ja der 4. Juli, also der Unabhängigkeitstag in den USA. Ein großer Feiertag und den nehmen wir zum Anlass, um endlich mal wieder über Colin Kaepernick zu sprechen. Ein Mann mit klarer politischer Meinung, ein NFL-Star, der in Amerika noch immer polarisiert. Doch was macht Colin Kaepernick eigentlich aktuell? Darüber spreche ich jetzt mit einem seiner größten Fans. Moin, Remo.
Moin, freut mich, dass wir sprechen und freut mich, dass wir am Independence Day nicht nur über Will Smith und, also wissen ja viele nicht, dass heute gefeiert wird, weil Will Smith die USA vor Aliens bewahrt hat, aber auch Colin Kaepernick, ein anderer Held der USA, wird gut.
Sag mal, Remo, du bist bekannterweise San Francisco 49ers Ultra, aber du bist auch großer Colin Kaepernick-Fan. Warum eigentlich? Das hat nicht nur sportliche Gründe, oder?
Das hatte tatsächlich am Anfang nur sportliche Gründe, rein sportliche Gründe. Als ich angefangen habe, so richtig tief einzusteigen in die NFL, irgendwie fand ich Colin Kaepernick spannend. Ich fand in der Saison 2012, ein Jahr nachdem er gedraftet wurde, kam er ja dann rein für Alex Smith. Und da habe ich auch für DPA ein bisschen geschrieben, durfte aber immer nur so Training, Hertha BSC und so ein bisschen hier und da durfte ich dann mal NFL-Sachen machen, Markus Kuhn-Interview oder so. Und dann dachte ich, irgendwann war mir langweilig, ich dachte, nee, Colin Kaepernick ist so ein geiler Typ, der hat die jetzt in die Playoffs geführt als Backup. Und da musste auch mal jemand drüber schreiben, weil er spielt ja anders als alle anderen Quarterbacks vor ihm. Und das hat mich so fasziniert. Der Artikel wurde nie gedruckt, leider. Also DPA druckt ja selbst sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn zur Verfügung gestellt haben. Es hat auf jeden Fall keine
Abnehmer gefunden.
Nee, oder die Oder-Zeitung, Landeszeitung oder meine. Kreis wollte den Artikel nicht abnehmen, fand Colin Kaepernick zu dem Zeitpunkt 2012, glaube ich, nicht so spannend. Es war bevor vor ProSieben die Rechte gekauft hat, das war alles noch ein bisschen komplizierter. Aber ich war immer Fan vorher im Basketball und auch im Football von besonders athletischen Spielertypen. Und da war Colin Kaepernick natürlich irgendwie für mich dann bei den 49ers mit dieser Geschichte als Backup dann in den Super Bowl geführt, da fast noch zurückgekommen. Ja, dann auch ein super Spiel gemacht. Und auch die Story habe ich, glaube ich, damals auf dem Footballerei-Blog auch mal runtergeschrieben, dass ich mir fast eine 7 auf den Arsch tätowiert hätte im Super Bowl. Das hat mit ein paar Bier zu tun gehabt und nach dem Stromausfall habe ich gesagt, wenn ihr jetzt noch zurückkommt, dann ist soweit.
Ja, aber der Blogartikel bei der Footballerei, der ist auch erschienen, ne?
Ja, der ist erschienen, muss ich sagen.
Ja, schade eigentlich.
Ja, sehr schade.
Ich hätte dir bestimmt gut gestanden, so eine 7 auf der Po-Backe. Ja. Also Colin Kaepernick, vielleicht nochmal für alle, die jetzt noch nicht so lange dabei sind in der NFL, ist der Sohn einer weißen Amerikanerin und eines Afroamerikaners, hat seinen Vater aber nie kennengelernt und wurde bereits im Alter von 5 Wochen adoptiert, wuchs bei weißen Eltern auf, ein Sportmultitalent, Remo hat's gesagt, 2011 von den 49ers in der 2. Runde gedraftet, direkt ein Jahr später in der Saison 2012 hat er seine Mannschaft als Starting Quarterback in den Super Bowl geführt. Dort gab's dann aber eine Pleite gegen die Baltimore Ravens. So weit, so gut, aber dann hat er nicht nur sportliche, sondern auch außersportliche Schlagzeilen geschrieben. Zum Start der Saison 2016 nämlich begann Colin Kaepernick während der US-Hymne erst sitzen zu bleiben und dann zu knien, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze zu protestieren. Ich werde nicht aufstehen und stolz für eine Fahne posieren, die für ein Land steht, das Schwarze und andere People of Color unterdrückt. Für mich ist das Thema größer als Football. Es gab eine große Solidarisierung mit ihm in der NFL, allerdings auch eine große Spaltung. Trump zum Beispiel nannte ihn Son of a Bitch. Trump war damals noch nicht US-Präsident, ganz wichtig, und hat weiter gesagt, das ist eine schreckliche Sache. Vielleicht sollte er sich nach einem Land umsehen, das besser zu ihm passt. Lasst es ihn versuchen, es wird nur nicht passieren. Barack Obama hingegen hat ihn unterstützt. Ich habe lieber junge Menschen, die engagiert sind und sich Gedanken darüber machen, wie sie Teil des demokratischen Prozesses sein können, als Menschen, die nur an der Seitenlinie sitzen und dem Ganzen keine Beachtung schenken. Remo, rückblickend, wie hast du diese Tage damals erlebt? Das war ja in der Saisonvorbereitung 2016, dass Colin Kaepernick dann für alle sichtbar Zeichen gesetzt hat.
Ja, bisschen schade zu dem Zeitpunkt, muss man natürlich fairerweise auch sagen. Insgesamt war die NFL-Karriere von Colin Kaepernick viel zu kurz. 2016 war sportlich auch auf jeden Fall nicht sein bestes Jahr, was dem Ganzen so ein bisschen den Nachdruck, glaube ich, geschmälert hat in der Öffentlichkeit. Aber nichtsdestotrotz war er zu dem Zeitpunkt ein großer Name in der NFL und eben der Erste, der ja, während so einer in den USA ist ja bei der Hymne ist ja das Größte, jeder, der die NFL guckt, kennt die ganzen Faxen mit der Riesenflagge, mit den Kampfjets und eben der Hymne. Und da so ein Zeichen zu setzen und öffentlich ja auch Kritik zu bekommen und auch am Anfang ja Strafen von der NFL, ist natürlich ein Zeichen, was erstmal Aufmerksamkeit erregt und das dann natürlich auch in beide Richtungen. Es gab viele, die ihn unterstützt haben und dann auch immer mehr Spieler, die es ihm gleich getan haben und dann auf der anderen Seite aber vor allem auch in der Öffentlichkeit und auch in den Medien einen und auch von der NFL einen Riesendruck, das doch bitte zu unterlassen. Und er hat ja dabei immer auch öffentlich kommuniziert und ich finde, diese Kommunikation hat er auch immer nebenbei gut gemacht. Hat er immer gesagt, er hat sich hingesetzt mit Veteranen und Leuten, die sich potenziell disrespected fühlen könnten, wie er das ihnen gegenüber am respektvollsten tut, aber eben trotzdem protestiert. Und ja, gut, dass Donald Trump das nicht gut findet, ist keine große Überraschung und ist auch kurz darauf ist er ja leider Präsident geworden, zum ersten Mal. Und da war dann eigentlich mehr oder weniger klar, dass die Football-Karriere von Colin Kaepernick dann am Ende der Saison, wo sein Vertrag ja dann auch aufgelöst wurde, mehr oder weniger vorbei war. Es war dann leider relativ schnell klar, dass kein anderes NFL-Team ihm Platz gibt.
Das war witzigerweise, also 2016 auch die erste Saison, die wir als Footballerei begleitet haben. Es hing ja auch immer bei uns im Studio dein Trikot von Colin Kaepernick. Du hast es gesagt, sportlich war er nicht gut. Die gesamten 49ers waren nicht gut und letztlich hat er dann sein letztes Spiel für die 49ers am 01.01.2017 gemacht und wurde dann vom neuen Headcoach Kyle Shanahan aus sportlichen Gründen rasiert. Das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen. Aber, auch das hast du gesagt, seitdem hat er kein neues NFL-Team mehr gefunden. Wohl auch aus Angst, seine Verpflichtung könnte zu viel Wirbel außerhalb des Footballfeldes auslösen. Die Seahawks waren interessiert, die Raiders waren wohl an ihm interessiert. Zuletzt gab es auch immer mal wieder Meldungen, dass die Chargers ihn gern als ein Teil des Coaching-Staffs haben würden. Aber letztlich waren die Team-Owner, die Team-Funktionäre zu feige, weil sie Angst hatten, dass dann nur noch über oder mehr über Politik als über Sport gesprochen wird, oder?
Auf jeden Fall. Also eins muss man, glaube ich, den Teams noch zugutehalten. Also vielleicht einmal zum sportlichen Abstieg. Da war ja unter Harbaugh war Colin Kaepernick immer gut. Dann kam Tom Sula. Da lief bei keinem mehr was zusammen bei den 49ers. Chip Kelly war dann auch eine Katastrophe. Und das waren zwei sportlich katastrophale Jahre. Auch viele Verletzungen für Colin Kaepernick. Und dann kam Kyle Shanahan und hat eben neu gestartet bei den 49ers. Daher muss ich tatsächlich da auch sagen, kann man aus sportlichen Gründen verstehen zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube auch, und das muss man eben zumindest fairerweise mal betonen, dass zu dem Zeitpunkt Colin Kaepernick nicht von vornherein als Starting Quarterback bei irgendeinem Team gesehen werden konnte. Und dann ist natürlich, und das ist in der NFL immer, auch wenn es nicht politische Themen sind, ein Medienrummel um einen potenziellen Backup-Quarterback willst du als Team vermeiden, egal in welche Richtung es geht. Das einmal als zumindest
Einordnung. Er war so ein typischer Dual-Threat-Quarterback, ne? Zu Fuß ja. Ganz gut, aber sein Arm war jetzt nicht der stärkste, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder?
Er war nicht der präziseste vielleicht. Der Arm war, er hatte eine richtige Rakete. Also sagen wir mal so, hätten wir den gehabt im Super Bowl statt unserem Freund Jimmy G, der Ball auf Sanders wäre nicht zu kurz gekommen. So. Dampf hatte der drin. Er war ein bisschen Typ zwischen, ich würde fast sagen, zwischen Lamar Jackson und Cam Newton. Er ist so ein Typ Justin Fields. Mit einem aktuell, würde ich sagen, besseren Arm. Justin Fields ist noch schuldig zu zeigen, dass er eben auch ein Throwing Quarterback sein kann. Aber von der Statur, der war nicht so flink und nicht so schnell wie Lamar Jackson. Er war flott unterwegs, aber der war groß, breit, hat auch mal notfalls einen Cornerback über den Haufen rennen können. Also er hält immer noch den Rekord für die meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in einem Spiel, naja.
Und auch einfach ein guter Dude, ne? Also ja. Sehr, sehr, wie nennt man das? Sein Afro, also sehr wallendes Haar ist das falsche Wort, weil Afro und wallend passt jetzt nicht so richtig, aber so ein, wie nennt man das, Remo? Hilf mir, du bist doch auch Stylist.
Genau, ja, also in seiner erfolgreichen Zeit war er tatsächlich mit Cornrows unterwegs, gibt's auch eine Geschichte mit seinen Eltern, die das gar nicht gut fanden mit den Cornrows und dann später 2016 wo er sich politisch auch engagiert hat, zu der Zeit hat er sich in Afro stehen lassen, eben auch als Zeichen. Und der Afro war, also das ist ein perfekter Afro und auch riesengroß, muss man
ja,
sagen.
Ja, absolut.
Also der stand 1A.
Und auch stark tätowiert.
Ja.
Also da hat er sich jetzt, glaube ich, auch noch damals von anderen abgesondert. Das war noch nicht so Usus, wie es heutzutage ist. Es ist jetzt halt auch schon 10 Tage her. Also auch einfach ein guter Typ. Auch sehr viel Körperkult und so dabei. Aber er durfte nicht mehr spielen. Aber Remo, er hat dann nicht gesagt, okay, dann halt nicht, bin ich beleidigt, sondern er sagt ja auch bis heute, sein Traum ist es, weiterhin Football zu spielen. Also er wird im November 38, aber man sieht in den ganzen Jahren regelmäßig Workout-Videos von ihm, ne?
Der ist immer noch gut in Schuss, also ich glaube, könnte sich keiner beschweren, drüber mit bald 38 so auszusehen. Ich glaube auch, dass der noch fit ist, aber am Schluss muss man da, glaube ich, auch fairerweise sagen, der ist ja nicht doof. Also der weiß, glaube ich, ganz genau, wie er wirkt nach außen, der weiß, was er macht. Und klar ist es für ihn zu dem Zeitpunkt jetzt auch immer eine neue Promo-Aktion, weil egal, wie unwahrscheinlich das ist oder wie hanebüchen mittlerweile, dass der nochmal ein NFL-Spiel macht, schreiben natürlich alle drüber, wenn er mal wieder ein Workout-Video postet und sagt, nee, ich trainiere weiter für die NFL, dann ist das Thema. Und das hilft ihm natürlich in allem, was er sonst macht. Presse ist für sein politisches Engagement und auch für das, was er drumherum macht, ist es natürlich Gold wert.
Ja. Er hat nur in der NFL knapp 43,5 Millionen US-Dollar verdient und hat eigentlich sofort, nachdem Schluss war bei den 49ers und eigentlich auch schon während er anfing zu knien, hat er sich so ein zweites Standbein aufgebaut, nämlich so als politische Figur. Und da spielt auch seine Lebensgefährtin Nessa Diab, eine Moderatorin in TV und Radio, eine große Rolle. Ne?
Ja. Ja, er hat also neben seinen ganzen politischen Engagements, die wir teilweise auch mal mit einem kleinen Beitrag unterstützt haben, das Know Your Rights Camp, genau, hat er eben auch noch, und das finde ich auch, finde ich beeindruckend, irgendwie hat er einen Verlag gegründet, eben um hauptsächlich schwarzen Schriftstellern, Autoren die Möglichkeit zu geben, zu veröffentlichen, und hat eben selbst und mit seiner Frau zusammen Kinderbücher veröffentlicht und die sich sehr anlehnen an seine Geschichte, die ja auch, und ich glaube, das spielt auch alles so ein bisschen eine Rolle in seinem Engagement, dass er eben seinen Vater nie kennengelernt hat, dass seine Mutter auch weiß war, dass er bei einer weißen Familie aufgewachsen ist, die ganze Familie mit zwei Geschwistern, alle weiß, und er eben der Einzige, der dunkelhäutig war und mit Afrohaaren, und das in einer weißen Familie aus Wyoming, glaube ich, oder wo kommen sie her? Nebraska? Nee, doch, Wyoming. Genau, das ist, also sind dann nach Kalifornien gezogen, aber das ist, glaube ich, schon speziell. Also allein für ein Kind zu merken oder zu wissen, dann man ist adoptiert und dann, dass alle die Familie halt anders aussieht und alle deine, die Kinder in der Schule, wir wissen alle, wie Schulkinder sind, können auch Arschlöcher sein. Und ja, dann wirst du da ja auch im Zweifelsfall direkt drauf angesprochen. Und das thematisiert er eben auch in einem seiner Kinderbücher, dass es geht um ein Kind, um Colin, der in der Schule seine Familie malen muss oder alle in der Klasse. Und er wird dann gefragt, warum er als Einziger sich anders gemalt hat als der Rest seiner Familie. Und
I Color Myself Different, falls genau. Ihr das lesen wollt, 2022 erschienen, 2023 noch eine Grafiknovelle, Change the Game, alles im eigenen Verlag, Kaepernick Publishing. Es gibt auch noch Kaepernick Media und du hast gesagt, Know Your Rights, eine Organisation, die kostenlose Seminare für benachteiligte Jugendliche abhält, um etwas über Selbstbestimmung, amerikanische Geschichte und gesetzliche Rechte zu erfahren. 2021, Remo, gab es auf Netflix auch eine selbst von ihm produzierte Serie, Colin in Black and White. Da geht es um seine Jugendzeit auch, drei Teile. Hast du die geguckt?
Habe ich noch nicht gesehen. Ich kann mich erinnern, dass als sie rausgekommen sind, ich weiß gar nicht, warum ich die nicht sofort geguckt habe. Steht jetzt aber dann noch auf dem Zettel. Die werde ich mir im Nachgang noch zu Gemüte führen.
Colin Kaepernick ist auch Botschafter von Amnesty International. Ich glaube, er war auch vor kurzem, war das sogar auf der Spubis? Nee, es war irgendeine andere Veranstaltung. Irgendwo war er auch in München. Ich habe so ein GQ-Interview von ihm gelesen. Also er wird halt auch als Speaker gebucht. Ist da dann natürlich irgendwie auch der Star. Weiß sich auch selbst zu vermarkten. Also ist natürlich immer perfekt modisch gekleidet und so weiter. Also wie gesagt, auch einfach ein guter Typ. Und hat auch so eine epische Werbung für Nike gemacht, ne?
Ja, die war auch geil. Insgesamt muss man auch sagen, also er vermarktet sich selbst und alles, wofür er jetzt steht, natürlich auch gut und ist ja auch richtig, weil die Sachen, die er irgendwie in Angriff nimmt oder für die er gerade steht, sind gesellschaftlich wichtig. Brauchen Aufmerksamkeit. Das macht er gut. Und man muss vielleicht auch mal sagen, was natürlich gegen diese ganze Politik von Donald Trump auch gegen Kaepernick und so auch nochmal spricht, der ihn ja auch immer als Thug dargestellt hat, also als Verbrecher und Antipatriot, dass Colin Kaepernick eben sein College auch durchgezogen hat, abgeschlossen hat, mit Honors quasi, also 4.0 GPA, also Einserschnitt einfach. und auch immer noch Rekorde hält, was Rushing Touchdowns, Rushing Yards und Passing Yards, also kombiniert, angeht in der Division One. Also und dazu auch, muss man sagen, in drei Sportarten einfach All-State-Team war im College. Auch nicht verkehrt.
Ein absolutes Multitalent. Gemeinsam mit dem Eishersteller Ben & Jerry's hat Kaepernick seit 2020 auch seine eigene Eissorte. Vegan, so wie er auch lebt. Und die Erlöse kommen Collins Organisation Know Your Rights Camp zugute.
Change the World. Ja. Das ist Eis, glaube ich, World gedreht, gezwirbelt.
Genau, wieder Whirlpool sozusagen.
Ja.
Ich frage mich so ein bisschen, Remo, also er ist natürlich sehr umtriebig weiterhin, trainiert auch weiterhin, nutzt seine Prominenz und seinen Einfluss, seine Reichweite, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Aber meinst du, er verdient damit Geld? Also wie gesagt, er hat 43 Millionen in der NFL verdient, er muss wahrscheinlich, und ich schätze ihn sehr smart ein, dass er es gut angelegt hat, er muss wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, aber also kann so jemand, was ist deine Einschätzung, das jetzt so die nächsten 40 Jahre einfach durchziehen?
Ja, also er wird sicherlich auch versuchen, das weiter zu vergrößern, seine Themen. Natürlich mit Know Your Rights wirst du kein Geld verdienen, und ich bezweifle auch, dass sein Publishing Firma jetzt unglaublich viel Geld abwirft aktuell. Aber der wird natürlich weiterhin nicht umsonst auftreten bei irgendwelchen als Speaker, und auch schätzungsweise so eine Nike-Ad von 2018 wird er nicht einfach so gemacht haben. Ich meine, ja, politisches Statement wird da auch genutzt, aber es ist trotzdem eine Werbung für Nike.
Und du folgst ihm doch bestimmt auch auf Instagram, oder?
Ja.
Was passiert da so? Also ist er da aktiv? Lohnt es sich, ihm zu folgen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was Colin Kaepernick eigentlich knapp 10 Jahre nach seinem NFL aus so treibt?
Ja, also er postet jetzt nicht täglich, sogar eher spärlich, würde ich sagen. Aber er ist auch immer Teil von diesem US-Medienrummel. Also der ist bei der Met Gala, der ist bei Jimmy Fallon, der hat seine Auftritte, der ist immer noch ein großer Name, der wird immer noch gebucht, weswegen ich mir nicht vorstellen kann, dass er finanzielle Probleme haben wird, zumal, wie du auch gesagt hast, ich glaube, der ist schlau genug, das gut angelegt zu haben, und auch der 18er Deal, also die, was waren es, 43 Millionen, die er in der NFL verdient hat, werden ja auch in der Zeit nicht das einzige gewesen sein, was da reinkommt. Also es ist ja auch ohne Werbedeals. Und da kommt, glaube ich, nochmal ein guter Batzen dazu. Und ja, mit dem Geld kann man dann auch ein paar Sachen, die glaube ich, dann auch in der Öffentlichkeit nicht auftauchen. Also der wird schon, ich schätze, der muss keine Miete mehr zahlen beispielsweise.
Meinst du nicht?
Ich glaube nicht.
Okay. Cool, Remo. Klasse, dass wir am Tag der Unabhängigkeit, am Independence Day, jetzt gleich bei Kutsche trifft, sitzt übrigens Will Smith im Kaminzimmer der Footballerei. Also ne, es hat hier so einen roten Faden, diese Folge, über Colin Kaepernick sprechen konnten. Was macht der eigentlich so aktuell? Was machst du denn heute noch? Du wohnst ja in München jetzt. Da gibt's doch so einen Nudisten am Fluss, irgendwie so einen Nudistenbereich. Gehst du da mit deiner 7 jetzt ein bisschen stolzieren, oder?
Nur mit dem Trikot unten ohne.
Ja.
Genau. Ja, nee, ich bin tatsächlich jetzt 4. Juli bei einem Golfturnier. Und ja, dass ich leider nicht selber mitspielen kann, dafür reicht's noch nicht, aber ja, wir organisieren mit.
Gut. Ich weiß es gar nicht. Was wünscht man sich beim Golf? Gut Holz?
Gut Holz, ja. Gut Abschlag. Gut Eisen.
Gut Eisen? Nee, gibt's da nicht irgendwas?
Nö, also ich wünsche mir selbst immer einfach einen ruhigen Schwung.
Okay, gut. Ja. Dann lass die Hüften ein bisschen kreisen.
Mach ich.
Remo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir mal wieder über Colin Kaepernick gesprochen hast.
Gerne, gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Und Happy Independence Day.
Moin, Kutsche.
Na, wen haben wir denn da?
Kutsche trifft. Und hier sage ich jetzt Moin zu Martin Siewert. Hallo Martin.
Ja, morgen Kutsche. Vielen Dank für die Einladung.
Ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du sie angenommen hast. Ich behaupte, jeder, jede, die einigermaßen tief in der deutschsprachigen NFL-Bubble ist, kennt dich bzw. deine Kunst. Du bist als Martins Wood Story auf Instagram aktiv und dort kann man bestaunen, was du alles so aus Holz zaubern kannst. Beschreib doch mal einleitend bitte selbst, was du da machst. Du kannst das bestimmt am besten.
Ja, das ist, ob ich das am besten kann, weiß ich nicht, aber ich versuche es mal am besten zu beschreiben. Ich habe angefangen, in meiner Leidenschaft zu American Football verschiedene Stadien aus Holz zu kreieren, weil ich es auch einfach leid war, ich sage jetzt einfach mal, dieses ganze Standard-Merch zu sehen von Minihelm bis zum Football, dass man dann vielleicht irgendwo mal zu einem Camp-Spiel, Football-Event, die es damals noch nicht so gab, mittlerweile mehr, mitzubringen, wenn man mal Spieler getroffen hat. Man hat dieses typische Minihelm oder Football-Thema gehabt zum Unterschreiben und ich habe einfach gesagt, es muss doch einfach noch mehr geben. Hab dann ja viel recherchiert, viel geguckt. Das meiste kam damals oder kommt immer noch her aus den USA, wo der Sport natürlich auch herkommt, wo er seinen Ursprung hat. Und habe mich dann durch eine damalige Künstlerin, die mittlerweile tatsächlich auch jeder kennt, so ein bisschen inspirieren lassen, was mit Holz zu machen. Und habe dann angefangen, ja, 3D-Stadien für die Wand zu kreieren, so wirklich Ebenen hinaus. Das hat sich weiterentwickelt mit gravierten Bildern und ja, so ist das Ganze irgendwie ins Rollen gekommen und gestartet, was ich da aus Holz mache.
Aber woher kannst du das? Also bist du gelernter Tischler oder hast du dir das irgendwie selbst mal beigebracht?
Gar nicht. Also wirklich, wenn man jetzt meine Frau fragen würde, handwerkstechnisch, wenn es hier in der Wohnung was gegeben hätte, wir haben eine rosane Bohrmaschine, also mehr muss ich nicht sagen, aber also auch heute noch müsste ich jetzt hier ein gewisses Möbelstück, von was jeder kennt, von einem schwedischen Hersteller aufbauen, ich würde die Krise kriegen, aber irgendwie durch meine Leidenschaft, und das ist wirklich das, wo es eigentlich ausgemacht hat, habe ich so diesen Ehrgeiz bekommen, diese Holzthematik da auszubauen und habe mich da sehr, sehr viele Stunden mit beschäftigt und auch intensiv war dann da auch sehr ehrgeizig dahinter. Und
also großen Respekt dafür. Ich fühle das. Also ich habe auch zwei linke Hände. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, sollte irgendwie, weiß ich nicht, durch irgendwelche Tutorials oder so plötzlich das die Holzmeisterei zu lernen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also du hast dich da wahrscheinlich dann ja so richtig reingekniet und wolltest das unbedingt, oder?
Ja, also das war absolut, also wenn man jetzt auch wirklich sagen würde, meine Frau würde das auch nicht mehr Hobby betiteln, sie sagt, das war schon vernarrt, in dieses Thema daraus irgendwas zu machen. Am Anfang waren es tatsächlich die ersten Ideen, da ich noch Bilder davon, da waren es Lederbälle, Bilder drauf zu kriegen, dann ist es, wie gesagt, durch die Inspiration in Holz gegangen. Und ich kann jetzt noch den Zusatz sagen, dass mein Vater Schreiner war. Vielleicht steckt es da in den Genen. Allerdings, ja klar, als Kind hat man da früher schon viel in der Werkstatt gemacht, aber rein beruflich gesehen habe ich mit diesem Beruf tatsächlich gar nichts zu tun.
Also ich habe dich schon länger mitbekommen. Wir sind uns dann in Düsseldorf bei der American Football Madness, der ersten Messe, American Football Messe in Deutschland, auch mal persönlich begegnet. Da hattest du auch einen Stand. Da konnte man auch nochmal bestaunen und es tatsächlich in die Hand nehmen, was du da so kreierst. Schaut auf jeden Fall mal, falls ihr Martin noch nicht für euch entdeckt habt, bei ihm auf Instagram vorbei. Martins Wood Story, wie gesagt. Das war vor kurzem aber noch Martins Holzwerk oder Martins Holzwerke, ne? Du bist da jetzt so ein bisschen internationaler unterwegs, weil du auch was für Limp Bizkit zum Beispiel gemacht hast, habe ich gesehen, ne?
Ja, muss ich kurz zwei Einsprüche machen. Also es war Martins Footballwerk. Genau, das war der ursprüngliche Ursprung. Es haben mich auch ein paar drauf angesprochen, warum jetzt die Veränderung zu Martins Wood Story. ich betitel es gar nicht als Veränderung, weil es hat sich in mir oder auch für meine Leidenschaft American Football oder sonstiges, es hat sich jetzt nichts verändert, sondern das Einzige, worauf ich ein bisschen mehr anspielen wollte, und das war tatsächlich länger geplant, schon vor der American Football Messe, wo wir uns auch mal persönlich kennenlernen durften, dass ich ja mehr internationaler, weil natürlich auch viele, ich habe viele amerikanische Kunden, die mittlerweile auch sagen, hey, kannst du uns was machen, aber ich habe natürlich auch das deutsche Spektrum und ich wollte eigentlich mehr auf meine Holzwerke eingehen. Und da war diese Wood-Story, Holz-Story, und ich mache nicht nur diese Holzwerke und stelle sie dann als Bilder rein, sondern es gibt tatsächlich, das hat sich so entwickelt, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Besondere daran, es gibt Geschichten zu diesen, also es sind einzigartige Bilder von einem Touchdown, von einem besonderen Moment, von vielleicht jetzt ja durch das Linkin Park Werk zu einem besonderen Konzert, was jetzt für mich in Berlin stattfindet. Es sind tatsächlich immer so Unikate und Besonderheiten zu Thematiken oder zu Themenvorschlägen, und ich wollte dieser Holzgeschichte mehr Aufmerksamkeit schenken, weil ich auch auf der Messe gemerkt habe, viele, was ist denn eigentlich das Footballwerk? Das ist so, also es war für viele nie klar, was ist es denn? Und ich wollte da ein bisschen mehr Bedeutung auf diese Holzgeschichte eben drauf eingehen.
Gut, dass du nochmal sagst, dass es Linkin Park war und nicht Limp Bizkit. Die beiden Bands, ich weiß nicht warum, verwechsel ich immer. Aber gut. Ja, aber auch das Eltern. Werdet ihr bei Martin auf dem Instagram-Kanal sehen. Hast du denn eigentlich auch ein Atelier? Also kann man sich deine Kunstwerke, deine Stücke auch mal anschauen? Wo wohnst du?
Also ich wohne im Allgäu. Wir sind reiner Tourismusort und auch Gegend. Von dem her ist es bei uns natürlich auch immer schwierig mit, wir sind selber gerade auf Wohnungssuche. Es gab bisher tatsächlich kein Atelier, keine Werkstatt, kein nichts. Ich habe das entweder zwischen Büro und Esstisch gemacht, beziehungsweise auch die Bilder, die jeder so kennt von meinem Holztisch, das ist eigentlich mein ganz normaler Arbeitstisch. Eigentlich als Bürotisch, oder darauf tue ich tatsächlich auch mal Essen oder sonstiges, wenn gerade kein Holz drauf rumwirkt. Ich bin das gerade dran zu verändern. Es gibt da auch schon Ideen. Allerdings ist natürlich bei uns schwierig. Das ist für mich immer noch ein Hobby. Es ist eine Nebentätigkeit zu meinem Hauptberuf. Ich kann davon nicht leben und ich kann davon jetzt auch bei uns in dieser Gegend keinen Mietraum oder so bezahlen. Also das ist bei weitem nicht drin. Es gibt jetzt tatsächlich eine Idee. Das wird sich im Laufe der Woche entwickeln, ob ich ein kleines Studio bekomme. Das wäre dann durch Zufall, durch einen alten Friseurladen, der aufgelöst wird und den ich tatsächlich, beziehungsweise der Friseur möchte, dass da so noch ein bisschen Leben drin ist, und hat auch tatsächlich viel Holzcharme, dieser Raum, und würde perfekt für mich sein. Und dann würde es natürlich auch eine Werkstatt beziehungsweise ein Atelier geben, was natürlich auch durch Instagram oder sonstiges das ist gerade so die Entwicklung, der Entwicklungsschritt tatsächlich, was auch mein Traum wäre, sage ich jetzt mal einfach so.
Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Kann man bei dir denn eigentlich auch Sachen bestellen beziehungsweise in Auftrag geben, gegen Geld selbstverständlich?
Also ich mache auf Auftragsarbeiten. Allerdings sage ich im Vornherein, das sage ich aber auch jedem, das hat auch nichts mit irgendwie Überheblichkeit oder sonstiges zu tun. Ich mache es nebenher. Also man muss Zeit mitbringen. Also ich schaue schon immer, dass es auch für Geburtstage oder sonstiges, das ist so tatsächlich die Haupt, Geburtstage. Weihnachten ist die Krise. Also da musste ich letztes Jahr schon Leuten sagen, hey, ihr seid leider zu kurzfristig, oder ich habe auch noch Urlaub und habe auch noch Familie. Also von dem her, ich bin nicht nur mit meinem Holz beschäftigt. Es ist möglich, aber alles, ich muss die Geschichte dahinter verstehen. Also ich mache jetzt nicht mache mir mal ein Bild von dem und ich stelle mir das so und so vor. Ich lasse mich auch ganz ehrlich ungern zu sehr einschränken. Ja. Also wenn jemand sagt, ich nehme es jetzt als bestes Beispiel, weil es einfach die letzte Ding war, ich möchte, jeder kennt Patrick Mahomes, jeder kennt Travis Kelce, ich möchte von diesen zwei ein Werk mit Namen, vielleicht mit dem Logo mit integriert und ein Bild von diesen zweien, dann ist das okay. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich möchte genau dieses Bild oder ich möchte exakt da diesen Schriftzug oder da, das,
da du muss nimmst ich dir eine schon, künstlerische Freiheit heraus.
Ja, weil daraus entstehen auch meine Werke.
Ja. Also,
das ist vielleicht diejenigen, wo es schon kennen, von Björn Werner, das Werk, das ich auch persönlich übergeben durfte, da gab es keine Lego-Bauanleitung oder so, sondern das habe ich aus diesen Bausteinen gemacht oder aus diesen Bildern, wie auch die Geschichte entstanden ist. Und ja, wenn mir da jetzt von vorher jemand gesagt hätte, du musst dieses Bild da platzieren, das muss dahin, das hätte so nicht funktioniert. Also das ist tatsächlich vielleicht auch diese Kunst, woran jetzt eigentlich der Erfolg meiner Bilder ein bisschen plädiert, sage ich jetzt mal.
Also wie gesagt, schaut euch das mal an, was Martin da zaubert. Martins Wood Story auf Instagram. Lasst euch inspirieren. Lasst ihn vor allem seine künstlerische Freiheit. Und wenn ihr sagt, ey, das ist echt was Besonderes, ein Unikat, dann meldet euch bei ihm. Seine DMs sind offen, aber rechtzeitig melden. Martin, lass uns auch nochmal über dich sprechen. Du hast gesagt, du bist großer Football-Fan. Wie ging denn das eigentlich alles los? Und was ist? Hast du eine Lieblingsmannschaft?
Ich habe eine Lieblingsmannschaft. Das sind die Tampa Bay Buccaneers und für die brenne ich auch. Also ich bin großer Fan. Und damit hat es eigentlich alles auch angefangen. Also dass ich eigentlich Fan bin und dass diese Leidenschaft zu American Football entstanden ist. Die ist damals tatsächlich durch meine erste Reise in die USA mit einem Kumpel, der schon öfter da unten war, der auch Bekannte hatte. Man muss sich das so vorstellen, als Deutscher, jeder, der mal in den USA war, es ist ja schon unglaublich und riesig und die Dimensionen zu sehen, wenn man eigentlich da unten ist. Wenn man dann natürlich noch abends an eine Hand gepackt wird und gesagt hat, so, du gehst jetzt auf ein College-Football-Spiel. Man hat vorher, also ich hatte vorher keine Ahnung, ich wusste nicht mal, was wie der Ball heißt, geschweige denn, um was es da prinzipiell geht. Mich wurde von diesen sehr netten Amerikanern, also die ja immer sehr aufgeschlossen und auch immer freundlich sind, ich habe einen Hotdog in die Hand gekriegt und habe gesagt, so, jetzt musst du das essen und musst rumschreien. Ich habe eigentlich gar keinen Plan gehabt, was da passiert, allerdings hat mich das so fasziniert, dieser Sport, dass ich es natürlich auch wissen wollte, um was ging's denn jetzt da eigentlich? Und habe mich dann natürlich auch schon in Amerika, aber auch mehr back in Germany damit beschäftigt, dieses American Football. Es ist tatsächlich 2012, also auch schon ein paar Jahre her. Ja, und dann ging's natürlich irgendwann darum, klar, 32 Teams. Man hat als Deutscher zu irgendeinem Bundesstaat oder so, wie es meistens die Fans sich entwickeln, keinen Bezug. Also wie auch, weil wir kriegen das nicht in die Wiege gelegt. Also war so ein bisschen auf der Suche. Nein, klar, ich war in Michigan, Michigan Spiel. Da ist natürlich der Name Tom Brady nicht weit. Das war sein College. Das war tatsächlich auch der Spieler, der, wo ich gesagt habe, bis heute ist er mein Lieblingsspieler. Wie so bei vielen vielleicht der ausschlaggebende Punkt. Allerdings war so die Patriots vielleicht auch mit dem Head Coach, der halt immer nicht der freundlichste und aufgeschlossenste Head Coach war. Eigentlich konnte ich mit seinem Team einfach nichts anfangen. Mhm. Und dann so auf der Suche danach, der Deutsche hat dann doch eher den Bezug zur Sonne, Florida, ging es dann irgendwann mal im Urlaub auch darüber und dann habe ich tatsächlich dieses kleine Fleckchen Tampa entdeckt mit diesem Piratenschiff in diesem Stadion. Viele sehen es, ich bin tätowiert, ich habe ein Affin für Totenköpfe, für das. Das Logo der Bucks hat 1:1 gepasst und habe gesagt, so, und die waren da auch immer so dieser Underdog, nie der Favorit, fand ich cool, weil ich gesagt habe, nö, kann ich mich mit authentifizieren, möchte ich, nehme ich.
Okay.
Ja, und so war es dann eigentlich.
Eine Frage, die ich immer jedem hier stelle, im imaginären Kutsche trifft Kaminzimmer: Was macht für dich persönlich denn die Faszination American Football aus? Warum feierst du die Sportart? Warum ist das deine Lieblingssportart?
Die Stimmung. Das ist die Stimmung, die Fans, die einheitliche Geschichte. Also ich finde diesen jeder kennt es vom Fußball hier. Also ich habe früher selber Fußball gespielt. Ich kann mit Fußball an sich, mit dem heutigen Fußball, nicht mehr viel anfangen. Weil es geht darum, klar, es geht immer um Gewinnen oder Verlieren. Keiner möchte gerne verlieren. Aber hier geht es auch immer so darum, du bist der Fan, was, warum, wieso, weshalb. Es gibt nie so eine Geschlossenheit wie jetzt auch beim American Football. Man sieht es bei den Deutschlandspielen. Ich sitze in einem Block mit 20 verschiedenen Jerseys und jeder hat gute Laune. Mei, es gibt den einen oder anderen Affront und sagt mal hier, ja, deine Mannschaft, was gestern los? Oder dieses Gestichle finde ich auch sehr cool. Auch wir selber waren jetzt beim letzten Deutschlandspiel in München. Von Panthers bis Buccaneers bis meine Frau hat so ein bisschen die Affinität zu den Miami Dolphins. Wir waren schon zusammen bei den Bucks im Stadion. Dolphins gegen Buccaneers. Selbst die Bucks, also wir waren in diesem Block der Bucks und selbst da, sie ist willkommen geheißen, egal welche Fan sie ist, das ist diese Zusammenhalt, diese Emotionen in diesem Stadion und die feiern diesen Sport. Das ist, das ist eine Faszination, die einfach, ich finde auch, die zusammenzieht. Also die jederzeit, man hat ein Gesprächsthema, egal wo man ist. Und man mag gar nicht glauben, wenn man so immer mal mit Leuten in Gesprächen kommt, wer nicht alles tatsächlich die NFL verfolgt. Also das hat mich selber so ein bisschen schockiert.
Ein Spiel, das ich hier auch gerne spiele mit meinen Gästen ist, Martin, ich gebe dir einen Kneipenabend aus. Alles, was getrunken und gegessen wird, geht auf meinen Deckel. Und du darfst zusätzlich aber auch noch 4 Protagonisten aus der NFL einladen. Mit wem aus der NFL spontan würdest du gern mal so einen zünftigen Kneipenabend von mir aus auch im Allgäu verbringen?
Okay. Aktuelle Spieler oder?
Das ist, kannst du dir frei aussuchen. Aktuelle, Alltime. Es müssen auch nicht nur Spieler sein, es können auch Trainer, General Manager sein, Reporter, also wie du magst. Du entscheidest.
Also meine erste Spitze ist ganz klar Baker Mayfield. Mhm. Ich durfte ihn persönlich schon treffen, beziehungsweise auch durch meine Bilder kennenlernen. Der kurze Moment, der war sofort bei meinem Sohn. Er ist ein Sympathie-Mensch, er ist gesellig, er ist ein Familienmensch. Also das wäre tatsächlich meine erste Spitze, den ich dazu einladen würde. Ich würde tatsächlich jetzt sogar weg von Tom Brady gehen, weil ich nehme jetzt einfach mal aktive Spieler. Einen meiner Lieblingsspieler muss ich mit reinnehmen, der ist gerade Papa geworden, das ist Chris Godwin. Es ist mein Lieblings-Wide Receiver, der muss einfach drin sein. Ich finde, als zusätzlichen Part sollte einfach auch ein bisschen was Deutsches vertreten sein und da nehme ich jetzt einfach mal den erfolgreichsten, beziehungsweise ist jetzt aus meiner Sicht aktuell der erfolgreichste und in der Presse ist Amon Ra. Mhm. Ja. Also auch ein total sympathischer Kerl. Das wird die Runde natürlich so ein bisschen vervollständigen. Ja, und um dann die Defense mal noch so ein bisschen mit zu verstärken, würde ich dann noch tatsächlich unseren deutschen Defense Lorenz Metz mit reinnehmen. Den durfte ich auch schon persönlich kennenlernen. Ist auch ein super Typ. Ist zwar 2 Meter groß, ich fühle mich zwischen ihm immer wie so ein kleines Kind. Aber ich glaube, diese Runde, die wäre in der Kneipe recht lustig. Also das glaube ich.
Das stell ich mir auch gut vor. Aber natürlich, und du hast gesagt, du bist Tampa-Fan, auch sehr Buccaneers-lastig, der Tisch.
Ja, natürlich.
Aber ja, genau, du kannst es dir frei aussuchen.
Genau. Cool.
Und eine weitere Frage, Martin, die ich hier auch immer jedem stelle, was steht bei dir ganz oben auf der persönlichen Bucketlist? Was willst du unbedingt irgendwie nochmal machen in deinem Leben? Auch das muss nicht unbedingt was mit American Football zu tun haben. Aber ich vermute stark, dass du natürlich deine Holzkünste noch weiter perfektionieren möchtest.
Ja, ja. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal weg von meiner Kunst, allein Passion, American Football oder auch so nimm, also es, in die USA schauen wir eigentlich, dass wir schon einmal im Jahr kommen. Also da sind wir schon, oder beziehungsweise bin ich auch sehr USA-lastig, war ich auch davor schon, weil ich das Land einfach mag. Ich möchte viel von dem sehen. Es gibt viel zu sehen. Also es ist unmöglich, wenn man nicht drüben wohnt, also selbst wenn man drüben wohnt, nicht. Aber mein persönliches Highlight wäre tatsächlich ein Super Bowl. Also das habe ich bisher noch nicht geschafft, also auch hinzugehen. Jetzt auch nicht vielleicht gerade von der letzten Platzierung ganz oben, um mit dem Fernglas vielleicht aufs Spielfeld zu gucken, sondern vielleicht etwas in der Mitte. Es muss nicht der untere Rang für 25.000 sein oder eine Lounge. Aber dass man so ein bisschen in der Mittelpunkt des Feelings ist, der Super Bowl. Ein Plan wäre tatsächlich mal jetzt im Februar zum 60. Super Bowl nach San Francisco. Ob das stattfindet, boah, schwierig. Mhm. Aber natürlich, klar, ein persönliches Highlight für meine Holzkunst wäre natürlich da auch noch weitere Spieler, beziehungsweise vielleicht auch so ein paar Favorites zu treffen, wo ich sage, denen mal noch vielleicht ein Bild oder ein Holzwerk von mir zu überreichen oder auch einer Band, wo ich gerade sehr dahinter bin. Das wäre für mich natürlich auch so ein absolutes Highlight für meine Kunst, also für meine Holzwerke an sich.
Drück die Daumen, dass das alles in Erfüllung geht. Martin, wie gesagt, ich feiere das sehr, was du machst. Schaut da mal vorbei. Das ist grandios, einzigartig. Und ich bedanke mich herzlich, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz mit mir ein bisschen über deine Leidenschaft für Holz und auch für American Football zu quatschen. Danke dir herzlich.
Ja, ich sag danke für die Einladung und wünsche dir dann noch einen schönen Tag.
Danke, danke. Ciao.
Danke, ciao.
Der NFL Flachwitz-Freitag.
Leute, Lachen ist gesund. Und weil ich ein großer Fan von Flachwitzen bin, gibt's in Kutsches Zirkus am Ende ja immer drei Football-Witze. Ganz wichtig, nicht zu ernst nehmen. Kommt ein Football-Fan in die Bibliothek und sagt zu einer Mitarbeiterin: Ich hätte gerne das Buch Die größten Super Bowl-Erfolge der Jacksonville Jaguars. Wo finde ich denn das? Darauf die Bibliothekarin: Ah, tut mir leid, Science Fiction führen wir nicht. Nach einer erneuten Niederlage der Pittsburgh Steelers rennt Headcoach Mike Tomlin auf seinen Quarterback Aaron Rodgers zu. Wann bekomme ich von dir endlich mal was Ordentliches zu sehen? Darauf Rodgers: Morgen im Werbefernsehen, da stelle ich eine neue Versicherung vor. Shedeur Sanders ist zu Besuch bei seinem früheren College-Teamkollegen Travis Hunter und fragt verwundert: Warum rennt euer Hund jedes Mal in die Ecke, wenn es an der Tür klingelt? Darauf Travis Hunter: Das ist ein Boxer. Falls auch du einen guten, eventuell umgetexteten Footballwitz hast, schick ihn mir gern. Dann trage ich ihn hier vielleicht schon in der nächsten Folge von Kutsches Football-Zirkus vor. Das war's für heute. Die Vorstellung ist beendet. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und das Wichtigste ist, bleib gesund. Beste Grüße, Kutsche.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, Du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.